Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ja, und unsere drei Buchtipps heute sind zwar wie immer verschiedenen Themen gewidmet, wir haben es gerade gehört, haben aber eines gemeinsam. Sie wurden im Hinblick auf mögliche Weihnachtsgeschenke ausgesucht. Dass es sich hierbei nicht nur um Beschauliches handelt, zeigt Ihr Vorschlag, Sabine Bitter. Der Titel des Buches: In den Hinterzimmern des Kalten Krieges, die Schweiz und ihr Umgang mit prominenten Ausländern 1945 bis 1960. Der Historiker und Journalist Jörg Schoch ist der Herausgeber. Warum haben Sie dieses Buch ausgesucht?
Ja, vielleicht hat man über die Feiertage etwas Zeit und Muße. Man könnte auf dem Sofa liegen und dabei den Blick nicht nur in den eigenen, sondern in andere private Räume schweifen lassen. Zum Beispiel eben mit diesem historischen Sachbuch, das einen hinter bisher verschlossene Türen blicken lässt. Von einem Buch mit dem Titel In den Hinterzimmern des Kalten Kriegs kann man allerdings nicht erwarten, dass es sehr gemütlich wird. Es wird auch nicht gemütlich, aber eben aufschlussreich. Jörg Schoch hat dieses Buch herausgegeben, in dem er und vier andere Historiker und Journalisten, darunter die Autorin Silvia Höhner, in 12 gut dokumentierten Fallgeschichten legen sie dar, wie die Schweiz im Kalten Krieg mit politisch belasteten Gästen aus Sicht der Schweiz umgegangen ist, die in der Öffentlichkeit nicht nur im Inland, aber auch im Ausland eben kein großes Aufsehen erregen sollten. Da steht zum Beispiel drin, wie ein Inspektor der Schweizer Bundespolizei nach dem Krieg Kontakte zu einem ehemaligen Geheimdienstgeneral von Hitler pflegte, oder da ist der Fall eines Nationalsozialisten, der an der Berner Universität auf einem Germanistiklehrstuhl saß, für den sich aber die geistige Elite der Stadt sehr stark machte, als die Behörden ihn ausweisen wollten, weil die es nicht opportun fanden, dass der hier ist.
Also Dankeschön, später mehr dazu. Judith Wippler, vor Ihnen liegt ein Buch, das eine Urszene zeigt. Eva kauert nackt unter einem Baum und hält neckisch das Äpfelchen auf der Schulter, während Adam schon sehr in ihrem Schlepptau neugierig schaut. Die Bibel ist es. Die wichtigsten Geschichten aus dem Alten Testament, neu erzählt für Erwachsene und Kinder von Sibyl Gräfin Schönfeld. Geschichten von Tod, aber auch von Glaube, Liebe und Hoffnung. Was zeichnet dieses Buch aus?
Vor allem Mut, würde ich sagen. Also auch den Mut zur Lücke, denn Sibyl Schönfeld hat einige Geschichten ausgewählt. Hätte sie alle nacherzählt, wäre das Buch noch umfangreicher, als es jetzt schon ist. Mut auch als theologische Laien, aber professionelle Erzählerin, sich diesem Buch der Bücher zu widmen. Und sie setzt, finde ich, ganz spannende eigene Akzente, auch schon in ihrer Auswahl. Vor allem die biblischen Frauengestalten, die Heldinnen, haben es ihr angetan, auf die legt sie besonders Wert und deren Geschichten macht sie hier besonders stark.
Auch auf dieses Buch kommen wir später zurück. Nun widmen wir uns zuerst mal der Welt der Paare. Mit ihrem Buchvorschlag, Cornelia Cassis, es heißt schlicht und ergreifend, ein Paar, ein Buch von den drei Autoren Eduard Augustin, Philipp von Keisenberg, Christian Zaschke, ein Buch, das einen Streifzug durch die Welt der Paare verspricht. Kein Ratgeber, absolut nichts Therapeutisches, sondern Amüsantes und Überraschendes sind hier im Angebot. Hier kommt man nicht um das Urpaar Adam und Eva herum, von dem wir ja schon vorhin gehört haben, mit der Vorliebe für verbotene Früchte. Aber natürlich werden noch viele andere Paare mit Bekanntheitsgrad vorgestellt, die sich durch irgendetwas auszeichnen, bestimmte Vorlieben haben. Das richtige Buch zum Lesen unter dem Weihnachtsbaum. Warum?
Ja, weil ja traditionsgemäß unter dem Weihnachtsbaum Überraschungen angesagt sind. Und ein Paar, ein Buch überrascht nicht nur als Buch, sondern es überrascht gleich auf jeder Seite. Es ist ein sehr originelles Buch, ein vielfältiges Buch, ein heiteres Buch, ein kluges Buch, das so quasi durch die Hintertür auch ganz viel Bildung transportiert. Sie haben es gesagt, Adam und Eva kommen als Urpaar selbstverständlich vor, schon sehr abgedreht, aber wird es im zweiten Kapitel. Da geht es nämlich um die Paarung zwischen einem Trauerschwan und einem Tretboot. Eine andere Paarung ist auch Konrad Lorenz und seine Graugans Martina. Oder auch Philemon und Bauk ist ein berühmtes Paar aus der Sagenwelt, das bis über den Tod hinaus zusammenbleibt. 108 Paare werden vorgestellt und so wird dem hintersten Leser klar, Paare bestehen aus zwei Teilen, die ein Ganzes bilden. Ansonsten ist in diesem Buch sehr vieles offen und das lässt doch hoffen.
Ein Buch voller Überraschungen, vielfältig, originell, ein Buch der Kuriositäten offenbar. Was hält eigentlich das Buch zusammen jetzt außer der Beschäftigung mit allen möglichen Paarvarianten?
Ja, Angelika Schett, ich nehme Sie beim Wort. Zusammen hält das Buch ein grünes Band. Und daran sieht man schon, dass es außerordentlich gestaltet ist. Auf diesem grünen Band steht, ein Paar sollte einige Dinge wissen vom Leben. Und jetzt kommen diese Dinge. Sich verlieben, ein Tandem bauen, indisch genießen, die Arche Noah beladen, mit erstaunlich vielen Tigern rumhängen, sich benehmen, ins Gespräch kommen, vierhändig Klavier spielen, kollegial zusammenarbeiten, öfter mal heiraten, das ist ja vielleicht erstaunlich. Und ja, nun können Sie auswählen, worüber möchten Sie gerne mehr wissen.
Also zum Beispiel mit erstaunlich vielen Tigern rumhängen, das finde ich jetzt noch recht attraktiv.
Ja, man kann sich fragen, welches Paar hat erstaunlich viel mit Tigern rumgehängt? Und da kommt man natürlich auf Siegfried und Roy, das Paar, das mit seinen Raubkatzen Weltruhm erreichte und nun im März dieses Jahres die letzte Vorstellung gab. Die Geschichte hinter diesen beiden Menschen erfährt man, die magische Geschichte eines Jungen, der schon sehr früh Zauberer werden wollte, Siegfried nämlich, und als junger Steward auf einem großen Schiff in der Talentshow dort zaubern durfte, dort Zufall auf einen Passagier traf, der erst Uwe Ludwig Horn hieß und später Roy wurde. Es wird erzählt, wie die beiden zum ersten Raubtier kamen, was es dann, und dann geht es weg von der Geschichte, dann erfährt man sehr viel über den Tiger an sich. Ich habe da beispielsweise erfahren, wie viele unterschiedliche Tigersorten es gibt. Haben Sie zum Beispiel etwas schon mal gehört von einem Amur-Tiger? Dann erfährt man auch die Geschichte mit Mottekor, dem Tiger, der Roy anfiel und fast tödlich verletzte. Wir erinnern uns, Roy aber bezeichnet diese Riesenkatze als sein Lebensretter, weil er nämlich in dem Moment einen Schlaganfall hatte, so die Geschichte. Man weiß jetzt nicht so recht, was ist Zauberei und was ist Wirklichkeit, und ihn eigentlich wie eine Katzenmutter am Nacken fasste und aus dem Geschehen retten wollte. Ein anderes Beispiel vielleicht.
Wieso sollen wir vierhändig Klavier spielen?
Ja, auf der Seite über vierhändig Klavier spielen wird beschrieben, was das für eine intime Art ist, miteinander zu sein, miteinander zu musizieren, quasi die Nähe auf der Klavierbank, die sich manchmal kreuzenden Hände, der gemeinsam erzeugte Klangkörper. Wolferl und Nannerl sind auf der Klavierbank erzogen worden, wird beschrieben. Clara Schumann und Johannes Brahms sind da, haben dort ihrer geheimen Leidenschaft gefrönt oder haben sie zelebriert. Und was auch noch auf der Seite zu erfahren ist, eine Liste von Kompositionen für vier Hände von Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert und Debussy.
Was ist denn Ihre Lieblingsgeschichte? 108, haben Sie gesagt, ja, sind dort versammelt. Gibt es da so eine, die Sie besonders bezaubert hat?
Ja, eine, die wahrscheinlich in Deutschland sehr bekannt wurde, mir als Schweizerin aber bisher nicht unterkam, ist die Geschichte vom Trauerschwan und dem Tretboot. Also Tretboot, da sagen wir in der Schweiz Pedalo, das sind diese Freizeitschiffchen. Und das hat die Form eines Schwanes. Und da hat sich offenbar wirklich in Münster im Aasee ein Trauerschwan, also ein Schwan, schwarzer Schwan, in dieses Tretboot verliebt. Wie wir alle wissen, sind Schwäne monogam. Er ließ sich durch nichts, auch nicht durch das Schweigen und dieses stoische Dasein des Tretbootes, von seiner großen Liebe abhalten. Er hat eine Fangemeinde um sich geschart. Man hat versucht, diese Liebe zu retten. Man hat die beiden in den Zoo verfrachtet im Winter, damit sie dort einfach zusammenbleiben können. Ansonsten werden ja die Tretboote im Winter aus dem See entfernt. Das wollte man dem Trauerschwan nicht antun. Und dann wird aber auch noch ganz naturwissenschaftlich erklärt, wie dieses Phänomen nebst dem monogamen Sein der Schwäne zu erklären ist, nämlich mit so etwas wie dem supranormalen Reiz. Aber den auszuführen, das wird jetzt zu weit führen.
Aber gibt's auch so prominente Paare, also ja, die so richtig aus Fleisch und Blut. Also
ja, ja, natürlich. Auch alle die so in den Klatschkolumnen Schlagzeilen machten. Hinten gibt es diese ganze Galerie der Paare. Also das ist zum Beispiel auch Dodi und Di. Selbstverständlich nochmal die Geschichte Monika Lewinsky und Bill Clinton wird aufgerollt und hintergründig befragt. Selbstverständlich auch das berühmte Paar Marilyn Monroe und John F. Kennedy. Aber eben auch so unerwartetere Dinge, Dinge wie zwei Nordpolforscher, die sich gegenseitig konkurrenziert haben und es nicht klar wurde, wer macht schlussendlich die Großentdeckung, wer macht das Rennen. Man erfährt von John Lennon und Yoko Ono, man erfährt von den beiden großen Tennisspielern McEnroe und Björn Borg, wie die eigentlich zueinander stehen. Und dann erfährt man nicht nur so dieses Menschliche, sondern man erfährt dann gleichzeitig, jetzt um das letzte Beispiel zu nehmen, sehr viel über Tennis, sehr viel über Motivationstheorie. Es ist wirklich ein sehr unterhaltsames Wissensbuch.
Was man ja daran auch merkt, ist, dass die Paare, und das ist ja schon was Psychoanalytisches, immer was Drittes brauchen.
Ja, es also, braucht etwas, was sie zusammenhält.
Genau. Jetzt bei dem Schwan und dem Pedalo. Ich habe mich jetzt noch so hintergründig gefragt, als Pedalo oder als Tretboot würde ich mich, glaube ich, erweichen lassen von so einem treuen Schwan. Aber das geht dann wohl in Richtung Märchen.
Das wäre ein schönes Märchen. Das Tretboot, das lebendig wird. Nur durch nichts als die Liebe eines Trauerschwans.
Ja. Danke, Cornelia Cassis. Und hier noch einmal die Angaben zum Buch. Ein Paar, ein Buch heißt es, von Eduard Augustin, Philipp von Kelsenberg und Christian Zaschke, Edition Süddeutsche Zeitung. Sie hören Kontext mit dem Sachbuchtrio und da geht es nun um nichts weniger als die Bibel. Die wichtigsten Geschichten aus dem Alten Testament neu erzählt, für Kinder und Erwachsene, von der Journalistin Sibyl Gräfin Schönfeld, Judith Wipfler. Wie schafft es die Autorin, die Geschichten für Kinder und Erwachsene gleichermaßen fesselnd zu erzählen?
Ich würde sagen, durch eine einfache, aber sehr schöne, sehr gepflegte Sprache. Sie erklärt alles, ohne dabei pedantisch oder so trocken zu werden. Sie stellt jeder Nacherzählung einen kleinen Kommentar voran, wo sie ein bisschen erklärt, in welcher historischen Umwelt die Geschichte situiert ist, was man eben wissen muss, um bestimmte Szenen überhaupt zu verstehen. Das Geopolitische, was ist das für eine Landschaft, wie wichtig war die Landwirtschaft? Wir haben es ja hier oft mit Geschichten zu tun, in dem Agrarbereich da stattfinden. Aber das macht sie alles sehr unaufdringlich, wenig besserwisserisch, sondern einfach mit einer wirklich schlichten, aber sehr, wie ich finde, schönen Sprache. Am liebsten würde ich was vorlesen, und zwar aus dieser Einleitung zu dem Buch der Richterin Deborah. Ich zitiere einfach mal ein paar Sätze, damit Sie mal hören, wie der Sound in diesem Buch ist. Das Land Kanaan, das im Niederland zwischen den Hängen des Libanon bis zur Wüste Negeb, vom Jordan bis zum Mittelmeer, lag zwischen den beiden reichen und mächtigen Kulturen des alten Orients, zwischen Ägypten und Mesopotamien. Aus Ägypten kamen nicht nur Gold und Kupfer, Stoßzähne von Elefanten und edle Hölzer, sondern auch moderne Waffen, wie zum Beispiel die Streitwagen. Noch kannte man keine Sättel. Stattdessen spannte man das Pferd vor eine Kiste auf Rädern, in der ein oder zwei Mann stehen konnten. Also so in diesem erzählerischen Ton sind auch ihre Kommentare angelegt, was ich sehr angenehm und auch lesbar finde. Es wird in Kürze auch ein Hörbuch von dieser nacherzählten Bibel geben. Ich habe es noch nicht bekommen, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man das sich als Hörbuch auch zu Gemüte führen kann. Wie ich schon eingangs sagte, sie legt viel Wert auf die biblischen Frauengestalten. Also sie sind fast überproportional vertreten. Also Ruth, Esther, Judith, Deborah, habe ich schon erwähnt, kommen drin vor. Aber sie macht das auch transparent. Sie sagt eben, dass Frauen nicht unbedingt mit Namen genannt werden, aber mitgenannt sind. Und dass ihr das auch ein Anliegen ist, diese Frauen zu porträtieren und zu zeigen. Wenn man von einer Mission der Autorin sprechen will, dann würde ich sagen, es ist eine Art Bildungsmission. Sie sagt es auch im Vorwort, dass die Bibel für sie der Anfang unserer Literatur, die Grundlage unserer gesamten Kunst und Kultur sei. Also in diesem Sinne ist sie im guten Sinne konservativ zu nennen. Sie schöpft aus der katholischen Theologie und auch Bibelforschung, die ja im letzten Jahrhundert auch mächtige Fortschritte gemacht hat. Noch zwei Sätze zu den Illustrationen. Das Buch ist ja durchillustriert von Klaus Ensikat, ähnlich wie Sibyl Gräfin Schönfeld, auch er ein preisgekrönter Jugendbuchillustrator. Mit den Illustrationen bin ich nur teilweise glücklich. Also mir gefallen vor allem diese kleinen Miniaturen, die fast auf jeder Seite sind. Ganz reizend, so kleine Blümchen, hier so Lilien. Ein Pfau ist ganz fein gemalt. Hier eine Ratte, klein, am nächsten Seite ein Schwan, glaube ich, ein Fliegender. Ein Schwan, ein Stern, sind also ganz so wie Majuskeln oder so mittelalterliche Bildminiaturen. So in den Text gesetzt, finde ich sehr hübsch. Die großen Bilder, vor allem die menschlichen Darstellungen, finde ich etwas grob. Und also mir gefallen sie nicht so, das ist vielleicht auch Geschmackssache.
Wenn Sie sagen, das Buch eignet sich für Kinder und für Erwachsene, dann heißt das, dass es eben so geschrieben ist, dass wir, Kinder verstehen das und deswegen verstehen wir es als Erwachsene auch besser als sonst oft. Bibelschriften.
Also sie hat den Anspruch, für Erwachsene und Kinder zu schreiben. Das Buch sei ab 7 Jahren geeignet. Man weiß ja aus der Jugendbuchforschung, dass Jugendsachbücher vor allem von Erwachsenen gelesen werden. Und ich denke, in diese Richtung geht das auch. Also ich denke, wahrscheinlich gerade viele Erwachsene werden sich dieses Buch lieber antun, in Anführungszeichen, als eine verstaubte Bibelübersetzung. Zumal dann ja auch die Fülle des Textes auf die Zukunft. Und wer sich einen einfacheren Zugang zur Bibel wünscht, der ist hier natürlich viel besser bedient. Zumal es hinten auch noch ein dickes Glossar drin hat, was dann so bestimmte Begriffe, Namen und Sachen auch noch mal erklärt. Hätte für mich ein bisschen mehr sein können hinten an Informationen.
Also man kann sich ja auch vorstellen, dass es eben ein Vorlesbuch ist, ja, dass Erwachsene den Kindern dieses, ja, Buch vorlesen, eine Art Familienbuch. Gerade wenn wir jetzt von Geschenken und Weihnachten reden, vielleicht hat man dann Zeit, ein bisschen hinter Weihnachten zu kommen und von da ausgehend dann noch zu anderen Geschichten.
Was mir einfach auffällt, wenn man so in Buchhandlungen geht, speziell Kinderbücher sucht, viele Geschichten, die Arche Noah, Jonas der Walfisch, werden als einzelne Geschichten im Buch oft bearbeitet. Ganz sieht so aus, als hätten die Geschichten des Alten Testaments auch einen hohen Wert in ihrer Erzählmöglichkeit für Kinder.
Ja, vielleicht ist es auch schon die Tradition der Kinderbibeln und dieser Reichtum und dass man immer wieder auf diese Geschichten zurückgreift. Gerade dieses Bildhafte eines Turms zu Babel oder eben diese Arche Noah ist immer wieder für Kinder ein beliebtes Motiv. Eines der beliebtesten Kinderspielzeuge sind zum Beispiel die Tierchen aus der Arche Noah. Die hat man an Holz hergestellt und in alle Welt exportiert. Was natürlich die Geschichte eigentlich auch unscharf macht, weil sie eigentlich eine auch grausame Geschichte ist von der Sintflut nicht. Aber es ist gerade für Kinder beliebt. Die Kinderbibeln haben eine lange Geschichte. Darauf werden wir am Sonntag in Perspektiven auf
der. Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Am Sonntag in der Perspektive um 8.30 Uhr, da werden überhaupt Kinderbibeln im Wandel der Zeit vorgestellt. Noch eine Frage zum Inhalt des Buches. Sie sagen grausam. Wird die Grausamkeit etwas gedämpft oder wird sie entsprechend erzählt?
Also sie... Ich denke, also sie mutet jetzt den jungen Leserinnen, wir sehen nicht alles zu, aber sie sagt gleich im Vorwort schon, dass auch vieles Grausame da drin steht, dass es darum geht, was Menschen immer getan haben und bis heute tun. Und dass davon die Bibel auch erzählt, vom Mord, der mit Kain und Abel schon in die Geschichte kommt. Also da ist sie gerade im Vorwort eigentlich sehr korrekt.
Also nicht homöopathisch Bibel erzählt,
nicht
sondern
verniedlich.
Sie ist. Danke Judith Wipfler, das Buch heißt Die Bibel, das Alte Testament. Geschrieben hatte Sibyl Gräfin Schönfeld und es ist im Tulipan Verlag erschienen. Das dritte Buch heute im Sachbuchtrio führt uns in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Schweiz isoliert zwischen den beiden großen Blöcken stand, mit deutlichem Hang zum Westen. Das vom Krieg verschonte Land bot Zuflucht für ehemalige Funktionäre des Dritten Reiches, aber auch für Kommunisten. Es heißt in den Hinterzimmern des Kalten Krieges, herausgegeben vom Historiker Jörg Schoch, Sabine Bitter, wie ging nun die Schweiz mit den verschiedenen prominenten Persönlichkeiten um während der Zeit zwischen 1945 bis 1960?
Dazu kann man sagen, dass die Schweiz sehr schnell ein Problem bekam, wenn ein Besuch eines Prominenten und irgendwie politisch belasteten Gastes anstand. Die Schweiz war damals nach dem Krieg eben isoliert zwischen den Blöcken. Offiziell gab sie sich neutral. Das heißt, andererseits hat sie sich aber ideologisch eben an den Westen angelehnt, an die USA. Und das heißt, im westlichen Ausland wurde es auch sehr schnell als Affront empfunden, wenn sich jetzt zum Beispiel ehemalige Nationalsozialisten in die Schweiz retten wollten. Beliebte Ziele waren ja das Tessin oder der Genfer See, wo es vor allem französische Funktionäre hinzog, die mit dem Hitlerregime in Vichy kollaboriert hatten. Die Bundesbehörden hielten es eben nicht für opportun, dass die Schweiz da zur Fluchtburg für ehemalige Nazis wurde. Andererseits gab es in den etablierten Kreisen von Industriellen, Offizieren und auch Professoren viele Schweizer, die enge Kontakte hatten aus dem Krieg und sich dann dagegen sträubten, wenn die Leute eben ausgewiesen wurden oder sich nicht haben niederlassen können. Einzelne Fallgeschichten zeigen, dass die Bundesbehörden
ehemalige Nationalsozialisten eher abwiesen als kantonale Behörden. Zum Beispiel jene im Kanton Tessin, die auch mal ein Auge zudrückte, wenn es sich um Leute handelte, die zwar in Nazi-Verbrechen verstrickt gewesen waren, sich aber dann in der Sonnenstube als gute Steuerzahler entpuppten oder wichtige Kunstsammler wurden. Da war man dann, nahm man es nicht so genau. Andererseits wollte die Schweiz auch verhindern, dass sie mitten in Europa zum Zentrum kommunistischer Betriebsamkeit wurde. In Frankreich war die kommunistische Partei ja Regierungspartei geworden. Von Osten her fürchtete man einen Einmarsch der Russen. Man wollte es sich einfach mit den westlichen Siegermächten nicht verderben und ließ sich von einem starken Antikommunismus leiten. Und die Bespitzelung der Linken ging damals ja bekanntlich weit. Es gibt in diesem Buch eben Beispiele, die das ganz im Detail zeigen. Und das ist eben auch neu, weil man sieht, wie da in den Hinterzimmern argumentiert wurde, wie die Leute bespitzelt wurden. Zum Beispiel im Fall des russischen Schriftstellers Ilja Ehrenburg, der bei seinem Besuch in der Schweiz minutiös beobachtet wurde. Dabei kam es zu Phishing-Einträgen, die heute einer gewissen Komik nicht entbehren. Also ein Eintrag lautete zum Beispiel, als er dann in einem Café an einem Schweizer See saß, E-Punkt schaut auf den See hinaus. Und seine Bespitzelung begann damit aber, dass er ein Visum, um ein Visum zu bekommen, eine Erklärung unterschreiben musste, wo er sich verpflichten musste, wenn er dann in der Schweiz ist, dürfe er sich weder politisch betätigen, noch Vorträge halten, noch am Radio sprechen. Und er wurde dann rund um die Uhr während mehreren Wochen überwacht.
Gibt es eigentlich, das sind ja 12 Geschichten von 12 prominenten Beispielen, gibt es da so... Auch wenn es ja heißt, in den Hinterzimmern des Kalten Krieges, da erwartet man ja auch so Informationchen, die nicht so in den Vordergrund gekommen sind. Gibt es da auch so Spezialitäten aus den Hinterzimmern?
Es gibt ganze Protokolle aus dem Bundesrat, die nicht bekannt sind, wie sich die Landesregierung abgesprochen hat. Also es gab immer große Schwierigkeiten, wenn ein bekannter Politiker starb. Zum Beispiel als Stalin starb, machte man sich große Gedanken darüber, ob es jetzt reicht, nur ein Beileidstelegramm zu schicken oder ob man jemand nach Moskau schicken sollte, um dort einen Kranz niederzulegen, wie Schweden es getan hatte. Schweden war immer so der Referenzpunkt eines anderen neutralen Landes und man sieht dann im Buch diese Protokolle aus dem Bundesrat. Da gab zum Beispiel Bundesrat Feldmann, Markus Feldmann zu bedenken, Zitat, bei unserer Bevölkerung hat der Kranz in Moskau keine gute Wirkung gehabt, sagte er im Nachhinein. Wir können doch nicht einfach immer machen, was Schweden macht, oder? Und die Sache mit den Geschenken war heikel. Sollte man dem Schah zur Hochzeit eine Schweizer Uhr schenken, wenn man doch seinerzeit die Prinzessin Elisabeth zu ihrer Vermählung beschenkt hatte? Und da gab es dauernd Diskussionen darüber und oft hat man das Problem auch ausgesessen. Heik, ja?
Sabine Bitter, wenn Sie so über das Buch sprechen, wird ganz deutlich, in diesen 12 Geschichten sind extrem viele historische Details zusammengetragen. Gefahr wäre ja, dass das Buch dann etwas knöchern oder etwas überladen wird und dass man am Schluss nicht mehr weiß, was ist jetzt wesentlich und was ist einfach ein Aperçu, wie schaut auf den See hinaus oder Hinterzimmer. Das klingt ja dann doch wieder auch ein bisschen saftig.
Das Buch ist eben nicht trocken und das ist auch angenehm so zu lesen. Die vier Historiker und die Historikerin waren alle jahrzehntelang journalistisch tätig. Sie waren als Korrespondenten in der ganzen Welt unterwegs. Sie schrieben Reportagen und das merkt man den Texten wohltuend an. Das Buch ist wissenschaftlich mit allem drum und dran abgestützt, aber eben verständlich geschrieben und die Dokumente sind reich auch an humoristischen Einlagen. Und wenn wir noch beim russischen Schriftsteller Ehrenburg bleiben, so erfährt man im Buch, wie er sich einen Spaß daraus machte, die Diplomaten auf Trab zu halten. Als er dann in Brüssel auf der Schweizer Botschaft diese Verpflichtung, von der ich gesprochen habe, unterschreiben musste, fragte er den Diplomaten, Zitat, wenn mein Verleger mich jetzt in der Schweiz nach Hause einlädt, darf ich dann die Einladung annehmen? Und dann sagt der Diplomat nach einiger Überlegung, ja. Und dann fragt dieser Ehrenburg, ja, und wenn nun zufällig mein Verleger eine Frau hat, dann sagt er wieder, ja, natürlich. Und wenn der Verleger Freunde einlädt? Der Diplomat wurde dann lebhaft und fragte rasch, ja, wie viele? Und Ehrenburg sagt dann, ja, dass er nicht Schweizer sei, dass man aber es bei ihm eben in Russland als sehr unhöflich betrachte, wenn man den Gastgeber frage, wie viele anderen Personen und wen man noch einladen wolle. Und der Diplomat seufzte dann und sagte, ja, da müsse er nochmal mit Bern telefonieren.
Das ist schon fast wieder rührend. Ja. Es ist ja so, also die Schweiz hat ja eine starke Rüstungsindustrie, hatte sie. Heute ja wohl auch noch. Und die Schweiz wollte ja gleichzeitig neutral sein, ist sie ja auch. Wird das in dem Buch auch behandelt?
Das war für die Schweiz eine besonders heikle Geschichte, auch damals. Das Neutralitätsrecht der Haager Konvention regelte nur das Verhalten der neutralen Staaten in Kriegszeiten, aber eben der Krieg war vorbei. Die Schweizer Rüstungsindustrie war noch da. Da war vor allem die Firma Bühle, die während des Krieges sehr viel exportiert hat, für 750 Millionen Franken Waffen exportiert, einen großen Teil davon an Nazi-Deutschland. Und Bühle wurde dann von den USA 1942 deswegen auch auf eine schwarze Liste gesetzt. Als dann aber die Amerikaner im Koreakrieg waren, wollten sie in der Schweiz Waffen bestellen und Bühle hätte liefern können. Und der Bundesrat hat sich sehr schwer damit, diese Bewilligung zu geben, weil das eben auch nicht opportun schien und eben mit dem Neutralitätsgebot in Konflikt kam. Es gab ein monatelanges Hin und Her, es gab Intrigen aus dem Inland und aus Übersee, Diplomaten waren involviert und der Bundesrat war irgendwann einfach umzingelt, weil die Gewerkschaften waren auch für den Export und die Firma Bühle war für Export und die Amerikaner waren dafür. Und am Schluss musste er einfach sagen, ja, es ist bewilligt, aber es ging sehr lange und es hat ihn, ja, die Problematik ist ja bekannt.
Ja, danke Sabine Bitter. Machen Sie doch bitte auch gleich den Anfang, wem Sie dieses Buch besonders empfehlen möchten zum Selberlesen, aber eben auch heute mit Blick aufs nahende Weihnachtsfest, wem man dieses Buch schenken könnte. Und bitte auch noch mit den Angaben zum Buch.
Ja, das Buch ist jenen zu empfehlen, die sich für die Geschichte der Schweiz und speziell eben für diese Neutralitätsfrage interessieren. Da geht es im Buch wirklich ins Detail. Es ist für Leserinnen und Leser, die Sachbücher schätzen, mit klugen journalistischen und zuweilen auch unterhaltenden Texten. Titel in den Hinterzimmern des Kalten Kriegs, die Schweiz und ihr Umgang mit prominenten Ausländern 1945 bis 1960. Die Autoren sind Jürg Schoch, Emmanuel Laroche, Silvia Höhner, Christoph Kuhn und Konrad Rudolf Lienert. Das Buch ist im Orell Füßli Verlag erschienen.
Judith Wipfler.
Ein Buch zum Vorlesen, nicht nur zur Weihnachts- und Adventszeit, würde ich sagen. Die Bibel, das Alte Testament für Kinder und Erwachsene neu erzählt von Sibyl Gräfin Schönfeld. Und die Bilder dazu hat Klaus Ensikat beigesteuert. Eben ein Buch, was man vorlesen kann, von dem man vielleicht auch das Hörbuch sich zulegen kann. Ein Buch, was einem vielleicht wieder mal den Zugang verschafft zur Bibel. Gerade wenn man sich bei dieser Bibliothek, die die Bibel ja ist, schwer tut, mit dem Anfang. Und diesen Anfang macht einem Frau Schönfeld, denke ich, sehr leicht und verständlich. Das Buch ist in diesem Jahr im Berliner Tulipan Verlag erschienen und kostet um die 65 Franken.
Cornelia Cassis.
Ein Paar, ein Buch. Dieses Buch kommt von Eduard Augustin Philipp von Keisenberg Christian Zaschke und ist in der Süddeutschen Zeitung Edition erschienen. Ich möchte es allen Singles empfehlen, weil sie spätestens auf Seite 35 merken, dass sie in Tat und Wahrheit nicht wirklich Singles sind, sondern längst gebunden, vielleicht eben an eine Sache und nicht an eine Person. Ich möchte es aber auch allen Paaren empfehlen, weil es wirklich so den Begriff des Paares sehr offen hält.
Cornelia Cassis, Judith Wipfler und Sabine Bitter, nochmals danke für Ihre Empfehlungen, die vielleicht manchen Hörerinnen und Hörern behilflich sind bei der Auswahl eines passenden Buchgeschenkes zu Weihnachten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.